willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Ja, hallo alle zusammen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir starten heute mit einer neuen Folge des Fit for Digital Podcast. Und heute habe ich den Jannis Bürth bei mir, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von Ahobio, den ich eingeladen habe, weil Ahobio ist ein ganz junges Unternehmen und das ist interessant, da mal reinzuleuchten, mal zu schauen, was die so machen und wie die es machen. Und deswegen habe ich den Jannis eingeladen. Hallo Jannis.
Hi.
Genau, erste Frage, die ich immer habe, stell dich doch einmal kurz vor, je nachdem, wie umfangreich du das gerne möchtest. Was machst du bei Ahobio? Was macht ihr bei Ahobio? Leg gerne los.
Ja, ich bin der Jannis von Aho. Aho wurde gegründet vor 2-3 Jahren, am 2.2.2020. und wir sind ein junges Food-Startup, machen Bio-Lebensmittel aus gekeimten Saaten und Sprossen, also was sehr, sehr Spezielles. Wir produzieren eben aus diesen gekeimten Urgetreiden zum Beispiel Nudeln, Müsli und Mehl, Cracker. Also alles, was man so als Grundnahrungsmittel kennt, nur eben in einer Form, die sehr, sehr viel nährstoffreicher ist und weniger Antinährstoffe hat, also gut ist für die Verdauung. Und genau, wir haben 15 MitarbeiterInnen und circa 30.000 KundInnen. Und sind ein reiner Online-Shop, also verschicken zu über 90% direkt. Und wir machen auch alles selbst, also wir produzieren selber, wir machen unser Büro selber, wir verpacken selber und wir machen auch die Logistik selber. Also haben eine sehr, sehr nahe Bindung an die Leute, die bei uns bestellen und bei Aho Kunden und Kundinnen sind.
Ja, das klingt tatsächlich so richtig nach Startup, wenn man alles selber macht. ich kenne das. Das bedeutet, ihr habt dann auch irgendwie, also ihr versendet das alles und bringt es dann quasi mit einem Lieferanten, Postversand, wie auch immer, zu den Kundinnen und Kunden.
Und, ja, DHL kommt einmal am Tag und holt so 2-3 Rollcontainer mit Paketen ab.
Wow.
Und verschickt das dann klimaneutral, genau.
Sehr schön. Ihr habt eine interessante Geschichte, die ich mir im Vorgespräch schon angehört habe und auch entdeckt habe. Mit einer Reise fing es, glaube ich, an. Ich finde das total interessant, was ihr da gemacht habt. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie kam es zu dieser Idee? Also die Idee, einerseits mit dieser Keimung zu arbeiten, aber dann auch die Idee der Produkte. Also wie kamt ihr auf diese Cracker zum Beispiel? Das finde ich auch ganz interessant. Und wie ist es dazu gekommen? Erzähl gern.
Ja, also ich beschäftige mich mit dem Thema einer gesunden, nährstoffreichen Ernährung schon über 12 Jahre. Also ich habe Sportwissenschaften studiert und wollte da wirklich optimale Leistung bringen. In der Zeit habe ich mich auch bereits schon vegan ernährt und war so ein kleines Alien auf dem Campus. Also in der Zeit war das alles andere als hip und im Trend, sondern sehr unbekannt.
Exotisch.
Keiner wusste, was das ist. Und ich musste mich sehr oft erklären, habe viele Fragen bekommen, wo kriegst du dein Protein her, dein Eisen und geht das überhaupt? Und dann wurde ich mit der Zeit zu einem Ernährungsexperten, weil ich einfach Antworten gesucht habe auf diese Fragen. Und das auch nicht weniger worden, habe mich auf bedarfsgerechte Ernährung spezialisiert, später auch noch einen Master gemacht in Philosophie im Bereich Tierethik, mich dann aus der Perspektive damit sehr viel beschäftigt, mit dem Thema auch Ernährung und bin darauf gestoßen, dass es zum einen in alten, ursprünglichen Kulturen ganz, ganz andere Nahrungsmittel gab und die anders hergestellt wurden. Und deswegen bin ich auf diesen Keimprozess gestoßen, eben als Grundlage von Aho. Alle unsere Produkte sind quasi durch diesen Keimprozess gegangen, der das Urgetreide, der die Saaten aufwertet und eben mit Vitaminen anreichert. die aus sich selbst heraus entstehen können innerhalb des Keimprozesses. Und auf der anderen Seite war es eben so, dass ich immer gesucht habe nach Nahrungsmitteln, die von hier kommen, die zum Beispiel in Deutschland oder Europa angebaut werden können und sowas wie Superfoods sind, weil in der Zeit war das so ein kleiner Trend, dass es so aufkam, irgendwie Goji-Beeren, dass die viele Nährstoffe hätten. Und ich habe immer gedacht, okay, ja klar, aber es gibt doch ganz, ganz viele super Nahrungsmittel auch hier vor der Haustür. Nur klingt das halt nicht so spannend, weil man die Namen vielleicht irgendwie nicht so exotisch findet. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und bin eben auf die Urformen gestoßen von zum Beispiel Weizen. Wenn man zurückgeht, dann hat man irgendwie Dinkel und dann gibt es aber auch Urdinkelformen, das ist zum Beispiel Oberkulmer Rotkorn. Und dann habe ich eben geguckt, was man daraus machen kann. Daraus eben Keimlinge gemacht und dann diese Urdinkelsprossen gefunden, die im Endeffekt aber pur niemand essen wollte, weil das irgendwie total langweilig ist. Und deswegen haben wir dann daraus eben Nahrungsmittel entworfen. Und ich habe dann daraus Cracker geformt, zum Beispiel anfänglich, aber versucht, diesen Nährwert, der da entstanden ist durch den Keimprozess, eben zu erhalten. Und das kann man eben nur, wenn man diese Masse dann aus den Urdinkelsprossen zum Beispiel dörrt, und das heißt schonend bei 42 Grad für 2 Tage Luft trocknet und nicht einfach backt. Nur dann bleiben zum Beispiel alle B-Vitamine erhalten.
Ich weiß, ihr habt, glaube ich, irgendwie 42, also was ich jetzt gelesen hatte, mal Dörrautomaten da bei euch stehen. Das ist, sieht wirklich irgendwie ganz witzig aus, wie so kleine, ja, kleine Öfen oder wie eben Dörrautomaten halt. Aber ich glaube, die gibt es einfach noch nicht in der Größe, die ihr bräuchtet, ne? Deswegen habt ihr irgendwie ganz viele davon.
Doch, die gibt es in der Größe. Man kann auch sehr, sehr große Lebensmitteltrockner nutzen. Das machen wir aber bewusst nicht, weil wir zum einen flexibel sein wollen. Wir können ja manchmal ein Produkt nehmen und das in 24 Öfen tun und dann haben wir nochmal irgendwie die anderen 26 über für ein anderes Produkt, aber der Geschmack würde sich sonst eben so kreuzen, weil man dann im gleichen Trocknungsprozess zwei verschiedene Geschmäcker hat, wenn man einen großen nutzt. Außerdem hat man, wenn man mal Ausfälle hat, also es kann ja auch immer mal eins ausfallen, weil es ist ja wirklich so, dass man 2 Tage dörrt, also 48 Stunden, da ist man dann manchmal nicht da, das geht dann auch über Nacht. Wenn dann mal eins ausfällt, okay, ist nicht so schlimm. Wenn man 50 hat, aber wenn man nur eins hat, ein großes und das fällt mal aus, dann sind gleich mehrere tausend Euro weg. Deswegen ist das eine bewusste Entscheidung, das so ein bisschen dezentraler zu organisieren.
Ja, interessant. Und wie ist das bei dem, also ich meine, ihr macht auch Mehl, glaube ich, ne? Also ihr habt
Ja,
Backmischungen bei euch im Angebot.
das auch, ja.
Aber das ist dann trotzdem nährstoffreicher, das Brot, wenn man das mit diesem gekeimten Mehl backt, als mit normal
Ja.
herkömmlichem Mehl, auch wenn es dann im Ofen war, sozusagen.
Ja, genau. Also es ist so, das ist nicht nur der Vorteil, dass da mehr B-Vitamine drin sind. Auch ein großer Vorteil ist, dass die Phytinsäure im Keimprozess abgebaut wird. Phytinsäure ist eine Säure, die bindet Mineralien im Korn, damit die da fixiert sind. Also es gibt ja ganz viele Hemmstoffe und Fraßschutze in jeder Pflanze, weil sie will ja als größtes Ziel sich fortpflanzen und im nächsten Jahr, wenn die Saison dann wieder die optimalen Bedingungen bereitstellt, wieder keimen und wachsen. Und bis dahin muss sie sich ja schützen. Und das tut sie eben zum Beispiel durch die Phytinsäure. Und in unserem Körper heißt das, wenn wir viel Phytinsäure haben, dass wir die Mineralien aus der Nahrung, wie Magnesium, Eisen und so weiter, nicht so gut aufnehmen können. Und wenn wir weniger Phytinsäure haben, also durch den Keimprozess diese reduzieren, dann können wir auch die Mineralien besser aufnehmen aus unserer Nahrung. Sind nicht mehr Mineralien enthalten durch den Keimprozess, aber wir können diese besser aufnehmen. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil, der geht ganz und gar nicht verloren beim Backen oder Kochen, sondern wird sogar noch verstärkt. Also habe ich einen positiven Effekt. Also, gibt es einfach ein paar Dinge, die gut sind am Kochen und Backen und ein paar, die nicht so gut sind. Und man muss immer gucken, was man da macht. Aber unser Mehl ist eben sehr, sehr nährstoffreich. Das heißt, wenn ein paar Vitamine durch den Backprozess reduziert werden, ist es ja trotzdem so, da sind dann vielleicht 300% mehr B-Vitamine drin und dann wird das um 10% reduziert. Das ist natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr viel mehr als irgendwie in einer normalen Vollkorn Nudeln oder sowas, ne?
Ja.
Ja.
Und du hattest, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch mal erwähnt, im Zuge meiner Vorinformation, dass das eben Leute, die Unverträglichkeiten haben bezüglich, oder nicht unbedingt direkt Unverträglichkeiten, aber die normales Mehlbrot nicht so gut vertragen, dass das eben
Ja.
besser ist dafür.
Ja, das hat auch ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Das ist nicht nur einer. Also Phytinsäure ist, kann ein Grund sein natürlich, aber das steht nie alleine da. Gluten kann ein Grund sein. Wir haben eben eine andere Glutenstruktur in dem Urgetreide, sodass manche Dinge fehlen, die jetzt heute durch die Züchtung reinkommen. Also das Omega-5-Gliadin zum Beispiel fehlt und das ist oft der Ursprung für so eine Getreideunverträglichkeit. Aber ein anderer großer Punkt ist eben auch, dass generell ist es so, dass Vollkornprodukte nicht gänzlich verstoffwechselt werden können. Also es geht nie. Das weiß auch jeder, der Babynahrung macht oder Babys selber hat. Man geht in Rossmann, man geht in DM und kauft für Babys Nahrung und dann hat man da Hirseflips oder sowas, ne? Und dann steht hinten immer drauf, per Gesetz vitaminisiert. Da muss in Deutschland Vitamin B1 zugesetzt sein oder sowas, ne? Also das ist sehr klar geregelt, weil sonst können die Kinder das gar nicht verstoffwechseln.
Spannend.
Reines Vollkorngetreide darfst du gar nicht als Babynahrung anbieten. Beim Erwachsenen ist das nicht anders, so, ne? Nur da gibt's eben nicht so strikte Regeln. Wir dürfen auch einfach Funny Chips essen oder so. Also, oder das ist ja völlig egal, ne? Man darf ja essen, was man will. Es ist nur so, dass zum Beispiel in Hirse, in Dinkel, in Weizen oder so eben nicht genug Vitamine da sind, B-Vitamine, um Kohlenhydrate korrekt zu verstoffwechseln. Der einzige natürliche Prozess, um das zu ermöglichen, ist der Keimprozess. Denn da steigen diese B-Vitamine so stark an, dass genug davon da sind, um das Lebensmittel, was man da gerade isst, so zu verwerten, dass man die Kohlenhydrate nutzen kann, komplett. Das ist ein Mitgrund, den keiner kennt. Also gibt ganz, ganz viele Gründe. Das ist aber ziemlich deutlich. Und das ist mir auch aufgefallen, als wir bei einem Demeter-Betrieb waren. Die wollen schon seit Jahrzehnten Babynahrung herstellen, vitaminisieren aber nicht bei Demeter. Und deswegen dürfen sie es nicht kennzeichnen, ihren Babybrei aus Nackthafer und so weiter. Und die haben uns dann gefragt, wie geht das denn, dass bei euch da so viel Vitamin B1 drin ist und so. Da haben wir denen das erklärt, dass wir einen 60-stündigen Keimprozess haben, und das deswegen gewährleisten können.
Also der Unterschied ist im Prinzip, dass man das Korn nicht vom Feld irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen trocknet und dann irgendwie abfüllt oder mahlt oder so, sondern dass ihr das einweicht, ne? Also dieser Weichkeimprozess.
Nicht nur das, also das auch, durch das Einweichen in Wasser wird jede Pflanze, also jede Nuss, jede Hülsenfrucht, jede Saat und jedes Getreide aktiviert. Und dann werden eben Enzyme aktiv und die sind dafür zuständig, dass dieser Umwandlungsprozess stattfindet. Damit ist es aber noch nicht fertig, sondern das ist ja nur der Anfang. Dann das ist so, wie wenn Regen fällt auf die Erde und dann erstmal fürs Einweichen sorgt. Aber danach ist es so, dass es auch ja wieder weg ist, das Wasser. Also man spült es danach weg und dann muss es regelmäßig eben mit frischem Wasser gespült werden und die Temperaturen müssen auch korrekt sein, so dass eben dieser Keimprozess stattfinden kann. Das ist ein Prozess von 60 Stunden, den wir bei unserem Urgetreide haben. Also es ist nicht nur einfach einweichen und wieder trocknen, sondern eben optimale Bedingungen schaffen, einweichen, danach eben von der Temperatur von der Spülfrequenz das haben und danach dann eben trocknen bei 42 Grad, damit das eben auch erhalten bleibt.
Ja, das klingt sehr aufwendig, aber auch irgendwie spannend. Also stell mir das vor, dass das natürlich in Zeiten, wo ihr das Rezept her hattet, von kleineren Gruppen, die irgendwie damit sich ernährt haben, eine andere Situation ist, als wenn man jetzt das industriell sich vorstellt. Ne? Das bedeutet, ihr müsst
Ist
auch.
richtig, auf jeden Fall.
Ja.
Aber früher war das ganz, ganz einfach und intuitiv, denn da gab es keine Dosenbohnen. Kidneybohnen kennt jeder irgendwie aus dem Supermarkt. Sind
Ja.
in einer Aluminiumdose, wurden vielleicht vor 1 oder 2 Jahren hergestellt, sind in so einer Suppe. Da entsteht ganz, ganz viel Histamin. Man verträgt die nicht gut, kriegt Blähungen. Es geht aber schnell. Ich kaufe sie und
Ja.
merke dann, na, dann esse ich halt nicht so viele davon oder nicht so oft. Früher gab es das nicht. Da hat man vielleicht Bohnen zum Beispiel überm Feuer gekocht. Das ist sehr aufwendig, dann Feuerholz zu besorgen und die Flamme am Laufen zu halten und so weiter. Deswegen habe ich immer versucht, früher das zu reduzieren, die Kochzeit. Die waren einfach viel zu hart, diese Bohnen, wenn man sie so genommen hat. Und dann hat man sie halt in Wasser eingeweicht, dann hat das Wasser irgendwie abgekippt, vielleicht nochmal durchgespült, dann haben da so kleine Keimfortsätze rausgekommen. Dann waren die viel weicher, dann musste ich die nicht 10 Stunden kochen, sondern 1, 2 Stunden. Das ging viel schneller, es war super praktisch und einfach. Und man hatte dadurch aber diese ganzen Ernährungsvorteile, von denen man eventuell gar nichts wusste, und die heute in Vergessenheit geraten sind. Denn heute ist es ja viel praktischer, eben, keine Ahnung, einfach irgendein Brot zu nehmen oder irgendeine Dose oder so. Früher war das aber ganz normal, sehr, sehr praktisch, sehr, sehr einfach und dann hat man eben damit gekocht oder hat damit irgendwie Flachbrote in der Sonne gedörrt. Genau.
Also wir selbst machen das privat mit unserer Erbsensuppe, dass wir die Erbsen immer einweichen, 24
Ja,
Stunden vorher.
und warum, ne? Weil die
Ja,
dann irgendwie schneller
genau.
kochen.
Aber spannend. Also ich weiß, wer sich dafür interessiert, du hast ein Buch dazu geschrieben. Ich kann das gerne
Ja.
in den Shownotes verlinken. Wie heißt denn der Titel? Vielleicht kannst du den kurz erwähnen.
Sprossen, das Geheimnis der Nährstoffexplosion.
Super, dann kann man da nochmal nachlesen, weil genau, das klingt alles super interessant. Diese Art Essen zuzubereiten und über Nährstoffe in Essen nachzudenken und so weiter. Dankeschön für die Ausführung. Habe ich auch wieder was gelernt. Also gerade sehr cool. Ich habe noch eine Frage. Woher kommt der Name Aho Bio? Ne? Ich erwische mich leider immer dabei, dass ich irgendwie auf Ahoi komme. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es so naheliegend ist. Aber was bedeutet Aho? Wo kommt es her?
Aho ist ein Begriff oder ein Laut, den sehr, sehr viele indigene Völker benutzen. Wir haben ja auch selber 3 Jahre in Lateinamerika gelebt und da ist das gang und gäbe, dass wenn man in einem Redekreis sitzt und eine Person etwas gesagt hat, dass die anderen auch wirklich zuhören und wenn die Person fertig ist, man ist bejahend bestätigt mit einem kollektiven Aho, also es ist sowas wie eine Zustimmung, sagt man Aho und das heißt, ich habe dich gehört. Und wir wollten halt damals einen Namen finden für unsere Firma, der ausdrückt, dass wir zu 100% dahinter stehen können, dass wir es bejahen, dass wir sagen können, okay, wir stehen hinter den Werten, die die Firma dann verkörpern soll. Und deswegen haben wir uns dann für Aho entschieden.
Spannend. Voll das mächtige Wort, wenn ich jetzt so gehört habe, ne, was dahinter steht. So ja und Zuhören, Zustimmung, dahinter
Ja,
stehen
genau.
irgendwie. Sehr
Ja.
cool. Jetzt haben wir schon ein bisschen über eure Produkte geredet, was das Besondere daran ist. Wie sieht das aus? Warum bestellen die Kunden bei euch? Sind das alles irgendwelche Sportler, die sich besonders ernähren wollen? Oder warum wird das immer wieder bestellt? Ihr habt ja einige Stammkunden dabei. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Habt ihr mal nachgefragt?
Ja, ist eine spannende Frage. Ich finde es viel spannender, warum die Menschen nicht bei uns bestellen, weil darum geht es uns ja, dass wir gucken können. Aber ja, also es ist so, es gibt Menschen, die sich halt schon viel mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt haben und dann sagen, okay, ich verstehe das Thema, ich kenne das Ganze, und ihr bietet es jetzt an und ich muss es nicht selber machen, weil es ist ja in unserem System super kompliziert, hast du ja auch schon gesagt. weil nichts darauf aufbaut, ne? Es ist nicht gang und gäbe, das zu tun, und dann sind die Prozesse vielleicht im Alltag nicht so eingebettet, die dann sagen, okay, die nehmen diese Arbeit ab, die machen das sehr professionell, die haben auch Laboranalysen, dass irgendwie gar keine Bakterien und Keime da eben wachsen, sondern dass das alles mikrobiell rein ist. Das sind so die einen Menschen, die sagen, okay, die nehmen mir halt voll viel Arbeit ab, damit ich eine optimale Ernährung haben kann. Und dann bestelle ich da einfach und bin mir sicher, dass es gut ist. Die anderen, und das ist der Großteil, die werden durch uns auf dieses Thema aufmerksam, weil wir sehr, sehr viele Inhalte teilen und viel Wissen darüber haben. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich habe ein Buch darüber. Wenn man das durchliest, dann versteht man auf jeden Fall, was der Vorteil vom Keimprozess ist, und warum man vielleicht selber anfangen könnte, Sprossen zu ziehen und diese Lebensmittel in seine tägliche Ernährung einbaut. Ich habe aber auch einen Blog auf www.aho.bio, wo wir viel teilen. Wir sind bei Instagram aktiv, da sind wir auch unter @aho.bio, wo ich einfach immer wieder diese Themen aufgreife und zeige, wie man sich eben nährstoffreich, gesund ernähren kann und auch ohne viel Aufwand, mit viel Spaß und wenig so Verkopftheit. Mir ist immer wichtig, das zu zeigen, dass also klar plädiere ich für eine gute Ernährung so, aber ich will auch nicht irgendwie diesen Stress auslösen, den viele haben, die denken, sie müssen immer alles perfekt machen. Deswegen ist mir immer wichtig zu zeigen, okay, 80% sollten sehr gut sein, damit unser Körper einfach funktioniert und wir andere Dinge machen können, als uns mit Ernährung auseinanderzusetzen und mit Krankheit. Weil es gibt ja tolle Projekte auf der Welt, warum wir diese Energie brauchen von der Nahrung, und dann können wir diese auch umsetzen. Und 20% sollten einfach egal, ist nicht so wichtig. Ich bin entspannt sein, ich kann essen, was ich will. Und ich teile halt diese Inhalte. Und dann durch die Zeit, die da vergeht, kommen die Leute eben auch mal dahin, vielleicht bei uns zu probieren. Das passiert aber nicht sofort, weil man ja ein erklärungsbedürftiges Produkt hat, sondern erstmal verstehen muss, warum das so wertvoll ist. Und wenn die Leute den Wert verstanden haben, dann sagen sie, wow, krass, dass ihr das alles macht, danke. Und dann bestellen die halt auch immer wieder. Also wer einmal bei uns bestellt hat, der kommt voraussichtlich wieder. Wir haben eine sehr, sehr hohe Rate an wiederkehrenden KundInnen, die auch gerne 2, 3, 4, 5, 10 oder 12 Mal bestellen, und sich da ja einfach sagen, okay, das ist jetzt fester Bestandteil meiner Ernährung geworden, weil ich mich gut fühle danach. Ich merke es an meinem eigenen Körper. Genau. Deswegen, also 60 bis 70% hatten wir jetzt zum Beispiel die letzten 3 Monate an wirklich wiederkehrenden Kunden. Das ist sehr, sehr viel. Das hat keine andere Marke, die erst irgendwie 2, 3 Jahre am Markt ist.
Ich gehöre noch nicht zu euren Stammkunden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass keine Ahnung, wenn man solche Erfahrungen mit dem Brot gemacht hat, dass man gut verträgt, dass man das natürlich dann wieder möchte, wenn man selber ein Brotbäcker ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wir auch immer mal wieder verschiedene Nudelsorten ausprobieren, und dieses ganze Vollkornthema ist zum Beispiel für meine Kinder gar nicht annehmbar. Also, den
Nee,
brauche ich damit
klar.
gar nicht kommen. Jetzt gibt es
Aber es ist auch
inzwischen
logisch
auch.
und gut. Also viele denken immer auch, ich muss meinen Kindern oder meinen Mitmenschen Vollkornprodukte irgendwie andrehen, weil die ja gesünder seien. Es ist aber so, also Weißmehl hat klar den Nachteil, dass da nicht so viele Vitamine und Mineralien drin sind, weil die Schale entfernt wird. Haben wir alle verstanden. So, jetzt gehen wir zu Vollkorn, weil die Schale noch dran ist. Und in der Schale sitzt eben auch der ganze Fraßschutz, die ganzen Hemmstoffe. Und wenn Vollkornprodukte dann gegessen werden, liegen die den meisten Menschen eher schwer im Magen. Das hört man immer wieder. Das kann man nicht leugnen. Und wer dann denkt, ich weiß aber, dass da mehr Vitamine und Mineralien drin sind, das ist dann so eine verkopfte Sache. Denen dann zu erzählen, hey, aber ist auch gut für euch, aber sie spüren in ihrem Körper, nee, das liegt mir schwer im Magen, das will ich nicht, dieses Gefühl. Und das ist richtig, dieses Gefühl. Und wir gehen quasi den Schritt zu sagen, wir nehmen die Vorteile von Weißmehl, ne, dass es ein bisschen leichter ist, und die Vorteile von Vollkorn, dass da mehr Vitamine und Mineralien drin sind, potenzieren diese und machen ein Produkt aus gekeimtem Vollkorngetreide zum Beispiel. Deswegen gibt es bei uns Nudeln aus Urdinkelsprossen oder glutenfreie Nudeln.
Nudeln ist so ein Thema, ne? Also da, wir testen uns zum Beispiel mal durch und haben jetzt so rote, es gibt so rote Linsen, also verschiedene andere Basen für Nudeln, ja. Und da muss man einfach gucken, was da passt. Und deswegen bin ich gespannt. Eure Nudeln stehen bei uns noch im Schrank, wie die ankommen. Es ist aber einfach interessant, dass man sich jetzt inzwischen damit beschäftigt. Ja, früher hat man einfach Nudeln gekauft und jetzt guckt man einfach, was gibt es denn da noch für Nudeln, ne? Und die müssen nicht nur bunt sein, sondern die haben halt eine andere Basis und so weiter. Und so bin ich der Meinung, gibt es immer mehr Menschen, die sich mit gesunder Ernährung beschäftigen oder die so wie ihr Veganer sind und dann einfach gucken, wo können wir die Nährstoffe gut herkriegen, dass wir einfach auch mit der Ernährung ohne tierische Bestandteile einfach alles haben, was wir brauchen für unseren Körper. Genau, also super interessant. Aber ihr macht ja nicht nur besondere Produkte, ihr, ich sag mal, habt auch eine besondere Art, euer Unternehmen zu führen, zu machen, zu tun, das, was ihr tut. Und da würde ich jetzt irgendwie gerne noch mal so ein bisschen reinleuchten. Ihr seid ein Startup, aber du hast im Vorgespräch gesagt, nicht das Startup wie andere vielleicht. Was unterscheidet euch denn da? Also wir wollen jetzt nicht zu viel Klischeekisten aufmachen, aber was würdest du sagen, macht ihr anders bei euch in eurem Startup?
Ja, also das typische Startup kennzeichnet sich dadurch, dass man nach der Startup-Phase skaliert, um dann irgendwie den Profit zu maximieren, im Idealfall einen Exit zu haben und an Investoren zu verkaufen oder eben ein sehr profitables Unternehmen weiterzuführen. Also sich aber aus dem Kerngeschäft dann zurückzuziehen. Und bei uns ist es so, dass wir verstanden haben, dass in einer Welt mit endlichen Ressourcen, unendliches Wachstum sehr unnatürlich ist, auf finanzieller und monetärer Ebene. Ich denke, dass unser Wirtschaftssystem da einige Mängel hat, weil viele Firmen darauf aufgebaut sind, wachsen zu müssen. Und wir wollten quasi diesen Wachstumszwang von Anfang an umgehen, indem wir gesagt haben, wir haben eine finanzielle Sättigungsgrenze, wollen von Anfang an profitabel sein, damit es funktioniert und nicht am Anfang mit Kreditgebern das groß machen und dann abhängig sein von externen Finanzdienstleistern. Und deswegen haben wir sowas wie eine interne Postwachstumswende eingeleitet, an dem Moment, wo wir diese finanzielle Sättigungsgrenze erreicht haben. Das haben wir getan und seitdem, und das ist natürlich schnell, nach 2 Jahren zu
Boah,
sagen, wir sind
ja.
fertig vom Umsatz, vom monatlichen Umsatz oder im Schnitt monatlichen Umsatz. Und jetzt ist unsere Bestrebung nicht, den Umsatz zu steigern, ne? So wie das normalerweise in einem Startup dann gemacht wird, sondern zu sagen, wir sind zufrieden mit diesem Umsatz, wir wollen die internen Prozesse optimieren, wir setzen darauf, dass wir auf der zwischenmenschlichen Ebene mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorankommen, ein angenehmes Arbeitsklima schaffen, dass wir die Qualität unserer handgemachten Produkte weiterhin gewährleisten können für unsere Bestandskundinnen und Bestandskundinnen, weil die sich darauf verlassen, die haben das etabliert in ihrem Alltag. Es geht jetzt nicht darum, ständig neue Produkte zu machen, sondern da, wo es sinnvoll ist. Und das zu bedienen, was nachgefragt wird.
Wie habt ihr diese Wachstumsgrenze definiert? Also, du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr gesagt, oder habt ihr es an einem Wert festgemacht oder habt ihr es an einer Stammkunden, insgesamt Kundengröße festgemacht oder habt ihr euch tatsächlich an irgendwelchen Werten definiert, die bedeuten, wenn wir mehr wachsen, dann richten wir irgendwie mehr Schaden an, als wie wir irgendwie nachhaltig wirtschaften können. Oder wie habt ihr das gemacht? Das würde mich mal interessieren.
Ja, das ist natürlich super individuell, je nach Firma. Jede Firma hat eine finanzielle Sättigungsgrenze, auch Amazon. So, der Unterschied ist, dass wir sie definieren und dass wir uns darauf vorbereiten und dass wir sagen, wir wollen sie auch nicht da haben, wo sie einfach so auf uns zukommt und dann, oh Gott, jetzt müssen wir uns darauf einstellen, sondern wir planen sie bewusst. Bei uns hängt das von Faktoren ab, wie der Produktionsstätte, wie groß ist die Halle, in der wir selber produzieren, wie viele Mitarbeiter wollen wir im Umgang haben, also wollen wir Direktkontakt noch haben, geht ja auch irgendwann nicht mehr ab, ne? Wenn man Hunderte hat oder Tausende, dann kann man die ja nicht mehr kennen. Und welche Qualität wollen wir gewährleisten? Wir wollen halt eine super hochwertige Qualität gewährleisten für unsere handgemachten Bio-Lebensmittel. Und deswegen haben wir eine sehr klare Auswahl an Lebensmitteln. Wir sind in sehr engen Kontakt mit den Landwirten, versuchen es auch regional zu machen. Das heißt, wir haben begrenzende Faktoren, um diese Qualität zu gewährleisten. Das ist das eine. Das andere ist, mit welcher Umsatzgröße wir zufrieden sind. Das war ein Annäherungsprozess. Wir haben am Anfang gesagt, so und so viel sollte das ungefähr sein. Und dann muss man natürlich immer am Ende gucken bei der BWA, ob die Umsatzrentabilität dann auch passt, so dass man das langfristig nachhaltig so führen kann, ein Unternehmen. Und das hat halt nicht gepasst, dann musste man noch ein bisschen feinjustieren, aber wir haben das dann gefunden nach halbem Jahr hin und her gucken, ob man da noch 10, 20, 30.000 Euro weniger oder mehr macht. Und jetzt haben wir ungefähr so eine Größe, die ist natürlich nicht starr, aber die bewegt sich halt in so einem Rahmen, wo wir uns dran orientieren.
Ja, wechselt wahrscheinlich je nachdem, ob ihr auch mal ein neues Produkt vielleicht dann doch einführt oder so, ne? Und da irgendwie Dinge sich verändern oder
Ja,
Leute
aber wir
irgendwie.
führen auch ein Produkt ein, um weiterhin diesen Umsatz zu haben. Weil
Ja.
unser Ziel jetzt ist natürlich, diesen Umsatz zu halten, aber möglichst wenig Werbeausgaben zu haben, weil wir wollen ja gar nicht an Instagram und Facebook so viel tausend Euro jeden Monat zahlen. Das ist ja gar nicht nachhaltig. Also das ist natürlich eine Neukundenakquise, die notwendig ist für einen Online-Shop. Aber man kann ja gucken, wohin gibt man das Geld natürlich einmal, an welche Kanäle, an welche Firmen, die dahinter stehen. Und zum anderen halt kann man gucken, dass man diese insgesamt trotzdem reduziert. Also je mehr Geld in Bestandskunden geht, und ich meinen Umsatz halten kann, desto weniger Geld in Neukunden gehen muss durch diese Akquise, durch diese Plattform, desto besser für uns, weil die Bestandskunden kosten weniger als die Neukunden. Und deswegen ist es auch manchmal sinnvoll, ein Produkt neu einzuführen, weil Bestandskunden darauf abfahren, dass es was Neues gibt. Für die Neukunden ist alles neu, deswegen ist ein neues Produkt da nicht ganz so spannend. Und dann macht es Sinn, manchmal neue Produkte zu entwerfen, um quasi beim gleichen Umsatz zu bleiben, wenn man parallel die Werbeausgaben senkt. Das machen
Ah,
wir.
spannend,
Wir
ja.
gehen aktiv, geben wir weniger Werbebudget aus, um nicht zu viel Umsatz zu haben.
Ja, dieses Modell, habe da auch mich erst seit kurzem mit beschäftigt, ist ja so die Post-Growth Economy oder Degrowth, wird das irgendwie auch genannt. Und es gibt immer mehr junge Unternehmen, junge Menschen einfach, würde ich jetzt mal
Es
so
gibt
ganz
immer mehr
platt
junge
behaupten.
Menschen, aber es gibt nicht viele junge Unternehmen. Ich kenne keins.
Ah, okay.
Also das Unternehmen umsetzen in der Realität, das stelle ich sehr stark in Frage. Da kenne ich persönlich kein junges Unternehmen, wenn dann zwei, drei in Deutschland, die das umsetzen, die ganz, ganz alt sind und eh einfach auf einem, vielleicht einem Plateau sind mit ihrem Umsatz. Von
Richtig.
daher sind es eher Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt auch viele Kapitalismuskritiker, was weiß ich, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt Professoren, die darüber Bücher schreiben, über die Postwachstumsökonomie oder Postwachstumswende. Aber die sind ja nicht in der freien Wirtschaft. So, die reden darüber. Und das ist eine ganz andere Sache, das wirklich umzusetzen, und das ist auch nicht leicht. Das ist sehr, sehr schwierig, real da zu gucken, dass man auch eine passende Umsatzrentabilität hat, um ein Unternehmen weiterhin zu führen, was nicht skaliert. Ist also.
Ja, ich sag mal, in der Extreme, wenn man es dann wirklich, also wenn man es 100% ich glaube, man kann es ja rein theoretisch auch noch 100%, entweder ich bin Postwachstumsunternehmen oder nicht, aber es gibt purpose-orientierte Unternehmen, zum Beispiel in Deutschland, einige, die
Ja, aber
sich da
das ist ein Marketingwort.
ja, okay,
Purpose heißt, ich sehe Sinn darin, was ich tue. Ich
ja,
kann auch Sinn
oder
darin sehen, eine Schokolade zu verkaufen, die jetzt Bio ist, zum Beispiel einfach, ne?
ja.
Und also Purpose, das kann man so oder so sehen. Also jedes Unternehmen kann ein Purpose-Unternehmen werden, weil sie Sinn sieht darin, es Sinn sieht darin, zum Beispiel Mitarbeiter besser zu behandeln, oder McDonald's oder Burger King. Also nehmen wir mal Burger King, kann jetzt einführen, vegane Optionen auf aufs Menü zu tun, einen veganen Burger, weil sie sich identifizieren mit dem Purpose-Gedanken, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Das ist voll in Ordnung. Das hat aber nichts damit zu tun, Wachstumsneutralität zu gewährleisten, weil man tief davon überzeugt ist, dass diese Welt nicht finanziell unendlich wachsen kann,
Richtig,
weil
ja.
sie dann ausgebeutet wird, weil dann zu viel Waren im Umlauf sind, die zum Beispiel Plastikverschmutzung verursachen. Das ist ein ganz anderer Moment. Und deswegen, diese Purpose-Unternehmen sind alle, die ich kenne, trotzdem darauf aus, zu skalieren, weil sie im Kopf den Leitsatz haben, I want to grow to matter. Ich möchte wachsen, um einen Einfluss zu haben, weil ich ja so einen tollen Purpose habe. Und deswegen möchte ich skalieren, damit möglichst viele Menschen jetzt sehen, dass es einen veganen Burger gibt bei Burger King oder mein Schokoriegel Bio ist oder so, weil es besser ist als der normale Schokoriegel. Aber das ist ein anderer Ansatz, jetzt Grow to Matter von Purpose-Unternehmen.
Interessant, guter Einblick nochmal in die Richtung. Generell habe ich aber schon den Eindruck, dass es viele Unternehmen gibt, die sich inzwischen Gedanken damit machen. Ein Thema ist natürlich auch Nachhaltigkeit, wo alle irgendwie auf den Trichter kommen, wo es auch, glaube ich, Regulierungen oder wie sagt man das, Vorgaben gibt von der EU, so Stück für Stück. Gemeinwohlökonomie spielt auch eine Rolle, wo man sich selber auch Lieferketten anschaut kann, die man dann umstellt und so weiter. Mega spannendes Thema. Du hast im Vorgespräch gesagt, Nachhaltigkeit steht bei euch eher an zweiter Stelle. Was meinst du damit? Das ist nämlich auch nochmal eine spannende Aussage, finde ich.
Ja, also für uns steht klar an erster Stelle dieses Produkt, was wir entworfen haben. Dieses Produkt haben wir entworfen, weil wir es selber nutzen wollten. Und dann haben immer mehr Menschen danach gefragt. Und wir haben uns dann nach längerer Bedenkzeit dafür entschieden, dass wir dieses Produkt auch ja, veröffentlichen wollen und anderen Menschen zur Verfügung stellen wollen. Dann eine GmbH gegründet, weil wir sehr überzeugt sind von diesem Produkt. Und der Nachhaltigkeitsgedanke, das war zweitrangig, weil wir gesagt haben, erstmal, wir wollen das tun, was wir da tun, wir sind davon überzeugt, aber im zweiten Schritt sollte es auch nachhaltig sein, weil wenn wir das machen, so ein tolles Produkt rausbringen und dann aber die Umwelt zerstören, indem wir es in Plastik einpacken und mehr Müll auf der Welt ist, das braucht keiner. Das ist wichtiger, dass die Welt nicht zerstört wird, als dass wir jetzt unser Produkt irgendwie veröffentlichen. Deswegen haben wir gesagt, das muss daran gekoppelt sein, dass wir eine Lösung finden für diese Prozesse. Und deswegen haben wir immer im Hinterkopf gehabt, dass wir Nachhaltigkeit fest verankern in unserem Unternehmen. Und überall da, wo wir können, umsetzen. Also zum Beispiel ist unser Büro mit 100% Strom aus erneuerbaren Energien. Vieles kaufen wir secondhand. Auch in der Produktion versuchen wir eben Maschinen zu nutzen, die schon produziert wurden. Wir versuchen Recycling-Material zu nutzen für unsere Kartons. Wir nehmen kein Plastikklebeband, sondern leinfadenverstärktes Klebeband. Wir nutzen Urgetreide, was regional angebaut wird, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, die entstehen bei den Transportwegen. Wir machen das alles, aber weil wir überzeugt sind, dass es nicht anders geht. Wir können nicht anders wirtschaften, wenn wir sagen wollen, wir machen ein gutes Produkt, so was vorne und hinten auch ethisch vertretbar ist. Und deswegen, das haben wir alles im Nachhinein. Also wir haben jetzt nicht gedacht, boah, wir machen jetzt eine Purpose GmbH. Das muss irgendwas Nachhaltiges sein, weil das ist im Trend. Und jetzt gucken wir mal, was für ein Produkt wir da machen können. Ah, was mag denn jeder? Keine Ahnung. Was braucht jeder? Klopapier, okay. Klopapier ohne Plastik, ah, das ist eine gute Geschäftsidee, das machen wir. So, oder jeder isst Schokolade, okay, wir machen Schokolade, die ist jetzt Bio Fairtrade, plastikfrei. Nein, das machen viele Purpose-Unternehmen, dass sie sagen, Purpose, eins, Produkt, zwei, Produkt nehmen, was viele nutzen wollen, und wir bieten es ein bisschen besser an als konventionell. Aber ich halte das nicht für richtig. Ich halte das für richtig, wenn man sagt, es muss nachhaltig sein. Sonst geht unser Planet kaputt.
Aber ihr konntet relativ
Deswegen.
früh damit einsteigen. Viele müssen, beschäftigen sich ja jetzt mit dem Thema, nachdem sie, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre auf dem Markt sind und stellen entsprechend ihre Produktion um oder ihre Lieferketten, was auch immer.
Voll, viel schwieriger, viel, viel schwieriger, diese bestehenden Strukturen, den Plastikschlauchbeutel da umzustellen, wenn ich mehrere hunderttausend Euro investiert habe in diese Plastikschlauchbeutel-Abfüllmaschine. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich verstehe das auch. Das ist der Vorteil von Startups. Die können neu anfangen und sagen, ich gehe da mit anderen Werten rein. Bei uns war es eben so, okay, wir haben einen persönlichen Lebensstil, der darauf basiert, dass wir irgendwie versuchen, das möglichst umweltfreundlich zu organisieren, unser alltägliches Leben. Und klar machen wir das dann auch, wie wenn wir ein Unternehmen gründen. War jetzt nicht mein Plan, ein Unternehmen zu gründen, aber wir haben es halt gemacht. Und dann sollte das auch passen zu den Werten, die ich privat lebe.
Richtig.
Ich glaube, dieser Ansatzpunkt, den haben nicht unbedingt alle. Also, ne, ich bin mir 100% sicher, dass der CEO von irgendeiner Firma, die mit Produkten arbeitet, die in Kinderarbeit hergestellt wurden, Kinder zu Hause hat und die liebt und ganz, ganz liebevoll mit denen umgeht und ein toller Mensch ist. Aber er hat ja eben diese Werte nicht in seinem professionellen Umfeld umgesetzt. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist eine Schizophrenie, die diese Gesellschaft hat, die unterscheidet zwischen
Der
Arbeit
Business-Ich und dem
und
privaten Ich, ne,
ja,
sozusagen.
und dann mein echtes Leben. So, mein Alltag. Ich habe frei. Jetzt habe ich frei. Na, jetzt, das ist Freizeit. Also Arbeit und Freizeit. Ganz, ganz dolle getrennt. Und ja, das ist schwierig.
Da sind wir schon beim Thema. Ich beschäftige mich ja als Agile Coach auch viel mit dem Thema neue Arbeit, New Work, sinngetriebene, wertstiftende Arbeit. Das sind tolle, spannende Themen, die da aufkommen in unserer Zeit. Die Corona-Krise hat da nochmal sehr viel befeuert, dass Menschen sich über den Sinn ihrer Arbeit Gedanken machen. Deswegen finde ich das so spannend, dass ihr diese Werte privat wie beruflich lebt und auch, so habe ich das Gefühl, den Menschen erlaubt, ganzheitlich zu sein bei euch. Ja, das heißt, die müssen nicht irgendwie, wenn sie kommen, ihr Berufsjackett anziehen, jetzt mal so sprichwörtlich, sondern die kommen, wie sie sind und bringen ihre Werte und ihr Leben mit ein und ihr könnt ihnen einen Platz geben, wo sie so sein können, wie sie sind. Aber natürlich trotzdem eine Rolle übernehmen in eurem Betrieb, ja. Also, keine Ahnung, je nachdem, wo derjenige bei der Abfüllung mithilft oder vielleicht bei der Verpackung. Das finde ich ganz interessant. Also, vielleicht können wir da noch mal reinschauen. Du hast gesagt, 15 Menschen seid ihr. Was sind das für Leute? Also sind die alle zu euch gekommen, weil sie Fan von eurem Produkt sind? Oder sind die vielleicht auch aus der Region, aus dem Dorf, wo ihr seid? Und wie können die zum Beispiel auch sich mit einbringen bei euch? Also wenn sie eigene Ideen haben, vielleicht auch für neue Produkte, für Verbesserungen im Abfüllprozess, im Produktionsprozess. Wie geht das bei euch?
Ja, also wir selbst sind sechs Erwachsene. Wir wohnen zusammen in einem Haus im Wald im Weserbergland und von denen arbeiten auch alle bei Aho und machen zusammen dieses Projekt. Und im Dorf daneben, wenn man den Berg runterrollt mit dem Fahrrad, haben wir unsere kleine Firma und die Menschen, die mit uns zusammen dort arbeiten, die jetzt nicht bei uns wohnen, die kommen einfach aus dem Dorf, die sind ganz normale Menschen, die hier Jahrzehnte gewohnt haben, aber in einer strukturschwachen Region keine Arbeitsplätze hatten. Die sind sehr, sehr dankbar, dass wir hier sind und dezentrale Arbeitsplätze schaffen und sie nicht mehr mit dem Auto pendeln müssen. Sie hatten gar keinen Kontakt mit diesem Thema unbedingt vorab. Jetzt natürlich schon und verstehen auch das Thema zum Beispiel des Keimprozesses und die Vorteile, die in der Ernährung dadurch sind. Aber sie sind eben ganz normale Menschen, die wir da abholen, wo sie sind und wo wir ganz, ganz dankbar sind, dass sie anders sind als wir, weil sie neue Qualitäten reinbringen und nicht in unserer kleinen Ökoblase herumschwirren, sondern die Welt noch ein bisschen realistischer sehen.
Und anderen Blick, ja, ist ja auch immer schön, Vielfalt zu haben von verschiedenen Blickwinkeln auf gewisse Dinge,
Total.
sozusagen. Wie gestaltet ihr da Entwicklung, Mitbestimmung bei euch? Also was habt ihr da Rituale für oder ja, Dinge entwickelt oder ausprobiert, die für euch stimmig sind, dass jeder auch gesehen wird, sozusagen?
Ja, wir haben jeden Morgen einen Redekreis, wo wir Dinge teilen, das ist immer ein klarer Ablauf, das ist jeden Tag gleich im Jahr, wo wir einen Kreis machen, eine Runde, wo wir sagen, was der Mensch geträumt hat oder was er für Inspirationen hat und Ideen. Wer möchte, kann das teilen. Das muss man aber nicht. Und in der zweiten Runde besprechen wir dann, sagt jeder einmal, was er heute vorhat. Die festen Rollen sind da. So kann jeder selber sagen, ich mache das und das heute. Am Anfang kann man natürlich auch sagen, okay, die und die Dinge sind wichtig. Da brauche ich vielleicht Hilfe. Dann übernimmt das jemand oder macht das zusammen. Und das ist so der Morgenkreis. Dann wird gearbeitet und wir treffen uns dann auch wieder zu einem Redekreis nach dem Tag. Der Tag endet bei uns um 12 Uhr mittags. Also wir arbeiten nur vormittags in einer 20-Stunden-Woche. Es gibt niemanden bei uns, der mehr arbeitet als 20 Stunden.
Spannend, ja.
Und dann mittags bei dem Redekreis teilen wir eine Runde, was wir erreicht haben heute, was wir gemacht haben. Ich habe, weiß ich nicht, 200 Pakete verpackt. Ich habe, keine Ahnung, 1000 Cracker produziert oder was
Ja.
weiß ich. Ich habe ein neues Bild für einen Online-Shop geschossen und jetzt bringen wir ein neues Produkt raus und da gibt es ein Newsletter. Weiß ich nicht, ne? Man teilt das, kriegt dadurch eine Wertschätzung dafür, hat es auch gesagt, was man tut, und dann machen wir einen zweiten Kreis, womit wir das Ganze schließen, nachdem die Leute nach Hause gehen, wo sie eine Erinnerung teilen können, die ihnen gekommen ist heute, wenn sie das möchten. Und somit haben wir in jedem Kreis etwas Privates, wo man sich verbindet zwischenmenschlich und etwas von der Arbeit, was man heute erledigt und was man eben geschafft hat. Das ist so, was wir täglich machen. Und alle 3 Monate setzen wir uns dann zusammen und machen das ein bisschen länger und größer, eventuell auch den ganzen Tag, und teilen, wie die letzten 3 Monate für uns waren, was haben wir erreicht, wie war das auf den verschiedensten Ebenen. Wir machen da 3 Runden. Die wichtigste ist eben für uns die zwischenmenschlich-soziale Ebene, wo wir teilen, wie ging es uns mit den Menschen, und was haben wir für Verbindungen. Dann die zweite ist so diese geistige, ne? Wie fühle ich mich, ging es mir emotional, und was hatte ich für Inspiration. Und die dritte ist die materielle, wo wir dann teilen, was haben wir erreicht, haben wir Fliesen gelegt, wie viele Tonnen Produkte sind hier durchgegangen, haben wir die Projekte umgesetzt, die wir umsetzen wollten. Und das reflektieren wir an einem Tag und eine Woche später machen wir da auch nochmal für die nächsten 3 Monate eine Projektion in die Zukunft, was wir erreichen wollen auf den 3 Ebenen.
Ja, ist
Genau.
super spannend. Erkenne natürlich vieles wieder aus der agilen Arbeitswelt, ja, dass man das dann anders nennt, ist
Ja.
irgendwie ganz spannend, aber verstärkt sind das solche Formate, die Möglichkeitsräume geben für Reflexion. Und ich finde es das spannend, dass ihr auch nochmal so eigene Räume habt für persönliche Reflexion, ne, weil das ja dann genau das wieder ist, diese Verbindung, dass ich mich als Mensch in der Arbeit einbringen kann. Und nicht nur darüber berichte, was ich irgendwie berufsmäßig geschafft habe, sondern vielleicht auch mitteilen kann, wenn ich gerade privat Probleme, Sorgen oder was auch immer andere schwierige Umstände habe.
Ja, das ist das
Finde ich
Wichtigste.
total schön. Und natürlich eine Frage, die sich stellt: Wie habt ihr es geschafft? Oder war das ein Ziel oder ein Wunsch von euch, diese 20-Stunden-Woche? Oder wie ist es zustande gekommen?
Wir haben gesagt, dass wir uns jetzt selbstständig machen und eine GmbH gründen. Und das tun wir nicht, um mehr Zeit zum Beispiel vor dem Computer zu verbringen, als vorher. Und deswegen ist es für uns Bedingung, dass wir von Anfang an eine 20-Stunden-Woche haben.
Aha, okay.
Und wir haben das nicht erreicht quasi erst, sondern wir haben es von Anfang an nur so versucht und in
Ah,
diesem
okay.
System gemacht, weil wir gesagt haben, wenn wir es jetzt nicht können am Anfang, dann wird es nie passieren.
Ja.
Das schafft man nicht, das umzustellen, weil das ganze Geschäftsmodell dann darauf basiert.
Ja.
Begründungen dafür gibt es viele. Es war eine Entscheidung von Alex, unserem Geschäftsführer. Der hat gesagt, das ist ihm voll wichtig und wir haben das auch verstanden, und haben das so verankert in unserem Unternehmen, weil wir ganz, ganz viele andere wichtige Projekte haben in unserem Leben. Ich habe auch, also wir haben auch Kinder. Wir sind sehr viel in der Natur. Wir haben ganz viele Verantwortlichkeiten, die auch nichts mit Aho zu tun haben. Und wir wollen denen gerecht werden. Und deswegen haben wir das so aufgesetzt, dass wir eben vormittags arbeiten und dann ab Mittag andere Dinge machen können, wo wir auch viel, viel umsetzen, aber die nicht bedeuten, dass wir hier in der Firma sind und arbeiten. Klar, manche Leute gibt es bei uns auch, die ihre 20 Stunden nicht vormittags machen, sondern in einer anderen Schicht, weil es praktisch besser ist, weil die Maschinen dann frei sind oder so. Aber das ermöglicht uns eben nicht zu viel Fokus auf diese Ebene zu setzen. Und wir wollten das eben auch allen anderen ermöglichen, weil wir gesagt haben, wenn wir das machen, dann sollten das auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so machen können. Und dann haben wir eben in der Stellenausschreibung quasi, wenn wer gekommen ist, gesagt, ja, also 20 Stunden können wir bieten und wenn du dafür dankbar bist, dann gerne. Ich glaube, also bei 25 Stunden die Woche ist bei uns auf jeden Fall aber die Grenze. So, ne? Also mehr geht nicht.
Also ich habe da zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Das eine ist eine Entschleunigung, also auch ja zu sagen, dass Dinge vielleicht länger dauern oder vielleicht auch in dem Fall, wenn ihr nicht wachstumsorientiert, also
Nee, die
seid.
dauern nicht länger. Die dauern nicht länger. Wir sind einfach effizienter. Du willst es
Ah,
einfach
okay.
schaffen. Und also es gibt ja viel, viel drüber, ne, was man, also wenn,
Ja.
das ist jetzt ein Randthema, aber also wenn wir arbeiten bis mittags und das fertig haben wollen, und dann würde traditionell diese Mittagspause kommen, wo ich irgendwie was esse, dann bin ich schon mal raus aus meinem Thema, dann muss ich irgendwie wieder reinkommen, dann habe ich ein Nachmittagstief, dann bin ich vielleicht müde. Man ist da nicht effizienter. Es geht auch nicht langsamer jetzt, was wir machen. Ich würde fast vermuten, wir sind noch schneller, als wenn wir es 40 Stunden versuchen würden, weil wir eben kreativ Lösungen finden müssen, um diese Dinge schnell und effizient umzusetzen. So, und das ist das eine. Und das andere ist, der Gedanke dahinter ist ja auch, es gibt heutzutage ganz, ganz viele Arbeitslose in Deutschland und ganz, ganz viele Menschen, die 40 Stunden arbeiten plus Überstunden. Und da stimmt doch irgendwas nicht. Wir könnten, also gerade hier in strukturschwachen Regionen, kann man doch sagen, hey, was wäre denn, wenn wir 20 Stunden arbeiten würden und die Arbeitslosen auch. So, ne? Also müssten wir natürlich nicht mal, weil es gibt ja mehr Leute, die arbeiten, als Leute, die
Ja.
arbeitslos sind. Also, aber es macht einfach gesamtgesellschaftlich viel, viel mehr Sinn. Und wir können eben auch mehr Leuten quasi 20-Stunden-Stellen hier geben auf dem Dorf, die denen helfen, als 40-Stunden-Stellen. Das ist für uns ja ganz klar. Und deswegen ist es eine sehr, sehr praktische Entscheidung auch, wenn wir alle Menschen uns angucken und nicht nur unsere kleine Gruppe.
Mega, mega spannendes Thema. Ich merke, ich könnte mit dir noch eine Stunde darüber jetzt philosophieren, auch über was braucht es an Einkommen, um gut leben zu können. Muss man dafür 20 oder 40 Stunden schuften? Also da habe ich gerade ganz viel, ja,
Ja.
viele Inspirationen, aber ich glaube, das würde tatsächlich noch eine Stunde dauern. Deswegen würde ich gerne, weil wir jetzt auch schon eine Weile sprechen, nochmal so ein bisschen, ja, das ein Resümee ziehen oder einfach nochmal so auf euch schauen, mit dem, wie ihr viele Dinge anders tut. Das eine wäre so ein bisschen, wo wollt ihr hin? Oder habt ihr so eine Vision für die nächsten Jahre? Noch gewisse Dinge vor? Oder ja, genau, das wäre das eine. Und das andere, was kann man von euch lernen? Na, das, die Frage stelle ich immer am Ende, aber die beantwortest du gerne dann auch den, weil das ist natürlich immer besonders interessant. Oder hast du Tipps, ne, für andere Menschen, die vielleicht auch merken, sie wollen Dinge anderes machen?
Ja, also ich wünsche mir eigentlich so eine gleichmütige, wachstumsneutrale Ausrichtung von Aho, wo wir sagen können, wir sind stabil und sicher und
Ja.
können das, was wir tun, in einer hohen Qualität weiterhin tun. Ich bin mir auch bewusst bei der derzeitigen Wirtschaftslage, dass ein Plateau, also wenn wir jetzt den Umsatz halten, bedeutet, dass wir gegenüber den Marktteilnehmern an Umsatz gewinnen, an Anteil, weil es ja eigentlich gerade runtergeht. Von daher ist das ja bereits eine Steigerung, wenn wir jetzt das halten für uns. Ich wünsche mir allerdings wirklich, dass wir immer, immer weniger Werbeausgaben haben müssen, um das zu halten, weil ich gar nicht so der Freund davon bin, den Leuten zu erzählen, ihr müsst dies und das machen. Ich finde es viel schöner, wenn die einfach von sich aus kommen. Und von daher wünsche ich mir eben das für dieses dritte Geschäftsjahr jetzt. Ja.
Ja, das klingt, das passt zu euren Werten und zu eurer Philosophie, dass ihr keine großartigen Träume habt, sondern auf Haltung und auf ja, weiter so plädiert sozusagen oder euch das vornehmt. Und jetzt die Frage, genau, die ich auch schon angedeutet hatte gerade, was meinst du, was können andere von euch lernen? Andere junge Unternehmer, andere ja, Menschen, die vielleicht auch sich Gedanken dazu machen, wie sie mit Unternehmertum die Welt ein Stückchen besser machen können. Hast du da Tipps vielleicht oder Anregungen?
Ja, also ich finde, das Wichtigste ist immer zu sehen, dass es im Leben verschiedene Dimensionen gibt und die monetäre, finanzielle oder materielle Ebene, wie man sie auch nennen will, ist eben nur eine davon. Und gerade als Unternehmer muss man sehr stark darauf Wert legen, weil sonst das Unternehmen zerfällt und nicht, also wenn man nicht eine gewisse Profitabilität im Unternehmen hat, wird es kaputt gehen. Das ist normal. So, ne? Wie viel Prozent die ist, das muss man dann gucken. Von daher, Unternehmer gucken immer sehr, sehr viel auf diese Ebene, weil man es sonst eben nicht umsetzen kann, das Unternehmen. Und mein Tipp ist eben zu sehen, dass es nicht nur diese Dimension gibt. Es gibt auch die geistige Gesundheit. Und wenn ich da mein Fokus nicht von Anfang an drauf setze, ein Unternehmen aufzubauen, was eben langfristig auch funktionieren kann, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich auf materieller Ebene das hinbekomme, die ersten Jahre, und dann hinten raus vielleicht einen Burnout habe oder Stress mit meiner Frau und dann im Unternehmen auch nicht mehr zur Verfügung stehe, weil ich, weiß ich nicht, so negativ drauf bin, und das dann nicht mehr funktioniert. Dafür habe ich es nicht aufgebaut, zum Beispiel die ersten 3, 5 Jahre oder so. Das ist dann aus diesen geistigen Gründen nicht mehr funktioniert. Das gibt es auch sehr, sehr oft, ne? Fällt dann irgendwann ab, die Motivation, weil man zu schnell gewachsen ist oder so. Deswegen, die Ebene ist wichtiger. Und die wichtigste Ebene ist die zwischenmenschliche Ebene, die soziale Ebene. Darauf baut alles auf. Euer Team, dass das stabil ist und dass ihr gute Beziehungen zueinander habt. Denn dann geht es ganz, ganz schnell, wenn man da nicht den Rückhalt hat. Dass das auch nicht funktioniert, meiner Meinung nach ist das ein wichtiger Tipp, da die Priorität zu setzen auf das Zwischenmenschliche, dann auf das Geistige und dann auf das Materielle. Und es nicht verkehrt herum zu machen, weil man, glaube ich, so kein nachhaltiges Unternehmen aufbauen kann.
Also Nachhaltigkeit menschlich formuliert, ne? Oder auf den Menschen bezogen.
Ja.
Sehr cool. Ja, vielen Dank. Das nehme ich einfach mal so mit. Das werde ich auch noch mal im Blogartikel verschriftlichen. Ja, vielen, vielen Dank, Janis. Ich bin inspiriert, habe noch so ein paar Gedanken, die mir durch den Kopf schwirren. Das finde ich immer ganz toll, wenn ein Interview mich zum Weiterdenken anregt. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit auch. Ja, bleibt mir nur zu sagen, alles Gute für euch und toi, toi, toi. Ich hoffe, ihr steckt ganz viele Menschen an mit eurer Art, ja, Unternehmertum zu denken und zu leben. Das finde ich, glaube ich, ganz spannend.
Danke.
Danke. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.